Ihr hört das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, über den Livestream auf der FSK Homepage und seit, keine Ahnung, Januar, Dezember sowas, mittlerweile auch schon auf DRB Plus über den Kanal 12C, K12C. Und ihr hört das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen und zu Gast ist ein Kollege.
Ja, guten Tag. Hier ist Jan von der Redaktion Dünnes Eis. Heute werde ich ein bisschen über andere Themen sprechen als gewohnt. Nicht über Klimapolitik, sondern über Israel.
Genau, wir sind neulich drauf gekommen, als wir uns gesehen haben, dass du gerade zurück warst von einem ein paar Tage Aufenthalt zwar, aber mit sehr vielen Eindrücken in dieser aktuellen Situation in Israel und der spontanen Einladung bist du gefolgt. Ich glaube, wir haben viel nachzudenken und uns anzuschauen zu dem, was aktuell in Israel geschieht.
Definitiv.
Und du hast, glaube ich, auch das Land, nicht nur die große Stadt am Mittelmeer, sondern auch im Land ein wenig dich umgeschaut.
Ja, ich war 6 Tage in Tel Aviv und 6 in Jerusalem.
Ja, dann hast du quasi die zwei Hälften, wie Nathan Snyder sie gerade genannt hat, in einem Artikel in der Taz, dir anschauen können.
Ja, am liebsten würde ich dann gleich erstmal eine Frage stellen sozusagen, weil ich den Artikel nicht kenne, auf den du anspielst, aber den Namen des Autos zumindest schon mal gehört habe. Also du sagst, der Nathan Snyder hat in der Taz jetzt kürzlich geschrieben.
Nathan Snyder hat jetzt mehrfach in der Taz geschrieben zu Postkolonialismus und dem Kampf gegen Antisemitismus, mal so ganz grob gesagt. Leider habe ich die beiden Texte, auf die ich mich bezogen habe, jetzt nicht nochmal extra für die Sendung nochmal gelesen. Aber da Nathan Snyder vor kurzem auch in Hamburg aufgetreten ist mit einem Beitrag an der Hochschule für Bildende Künste, wie nennt man sowas, das Einleitungsstatement sozusagen, den Rahmen abgegeben hat für die Debatte auf dem Symposium, welches eingerichtet worden ist, nachdem man die beiden Ruan Grupa-Künstler zur Professur, Gastprofessur dort eingeladen hatte und daraus sich eine große stadtweite und zum Teil ja in bestimmten Szenen auch bundesweite Auseinandersetzung ergeben hat, ist er der Einladung gefolgt und hat dort diese, ich habe den Namen nicht, das nennt sich in so einem Symposium irgendwie sowas wie das große Einleitungsreferat und hat persönlich sehr eindrucksvoll erzählt, dass das für ihn ganz und gar keine leichte Sache ist, dort jetzt zu sprechen in diesem Kontext, hat eine These der Ambiguitätstoleranz ausführlich vorgetragen und entwickelt. Er hat die offenbar, wie der erstere der beiden erwähnten Taz-Artikel nahelegt, auch in einem Buch bereits, und auch das habe ich leider noch nicht wirklich gelesen, ausgeführt, hat sich dabei auf Autoritarismusstudien schon älterer Jahrzehnte bezogen und den Widerspruch, der aufgemacht wird in der Identitätspolitik zwischen postkolonialer und anti-antisemitischer Politik, ja, Politik, das benutzt er immer wieder, ne? Diesen Begriff Politik gegen Wissenschaft und hat den dort ein bisschen erläutert und hat im Sinne von Ambiguitätstoleranz darüber gesprochen. Das ist, und wenn man diese beiden Begriffe sich auch mal vor Augen hält, ne, und sieht, wie anhand der BDS-Auseinandersetzung die eskaliert sind, in Feldern, die sich eigentlich inhaltlich nahestehen sollten, hat dort eingefordert und auch begründet, warum es einer Ambiguitätstoleranz bedarf, um überhaupt das Gemeinsame auch wieder zu entdecken und freizulegen.
Von anti-antisemitischen Kämpfen sozusagen und postkolonialen.
Genau.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja, so ist mein Verständnis von dem, was ich gelesen habe.
Das bildet ja sozusagen auf jeden Fall einen Kontrast zu dem, wir kommen auch auf Israel gleich noch wieder zurück, würde ich sagen. Wir sind ja eigentlich schon mitten dabei, implizit. Genau. Nur vielleicht auch, ich weiß nicht, wie viele von unseren HörerInnen da jetzt top informiert sind bezüglich der Ereignisse an der HFPK, wo der Nathan Snyder referiert hat. Dort sind ja diese zwei Professoren gerade, die man durchaus als der postkolonialen Bewegung im weitesten Sinne zugehörig ansehen kann. Mhm. Und es gab ja dann sozusagen diesen großen Skandal aufgrund ihrer Billigung sozusagen, wenn nicht sogar, man kann sagen, Würdigung antisemitischer Propaganda bei der Documenta letztes Jahr in Kassel.
Ja. Ne? Und hier in Hamburg haben sie mich ja auch im Rahmen dieses Symposiums leider zum Antisemitismus nicht verhalten und auch auf mehrfache Nachfrage sich eher so das Verhalten, dass man sagen kann, sie ducken sich weg nach wie vor, selbst wenn sie öffentlich auftreten.
Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagt der Nathan Snyder, also wir haben hier gerade eine Polarisierung sozusagen des Diskurses, würde man auf jeden Fall neudeutsch sagen, die darin besteht, entweder bist du auf der Seite sozusagen der liberalen Kämpfer, die sich gegen Antisemitismus stark machen, aber sozusagen auf dem Kritik des Postkolonialismus auch sozusagen blind sind, oder andererseits diese postkoloniale Bewegung, die aber oft mit einem sehr rabiaten Antizionismus sozusagen unterwegs ist. Und er verficht was Drittes sozusagen, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, ich denke, so kann man das erstmal runterbrechen. Und durch ihn, das ist in seinen einleitenden Worten bei der HFPK auch deutlich geworden, geht da dieser Riss, der gar nicht anders sein kann. Er wird ja auch persönlich dann dafür angegriffen, dass er im Rahmen des Symposiums gesprochen hat. Und um das jetzt auf Israel zurückzubinden, in dem zweiten Taz-Artikel weitet er das aus auf die konkrete Situation in Israel selbst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass eine scharfe Rechtswende, kann man das wohl nennen, muss man das nennen, stattfindet im Land, die dann aus postkolonialer Sicht sehr schnell gedeutet wird als in der politischen Konsequenz koloniale Eroberung von Teilen der Jordaniens. Auch dort versucht er mit Ambiguität beide, also das klingt ein bisschen platt, wenn ich das jetzt so sage, aber beide Seiten zu verstehen.
Yeah.
Er selbst ist ja eindeutig auf einer Seite erstmal verortet. Versucht, die Ethnisierung anzugreifen in diesen Auseinandersetzungen und geht so weit, dass er sagt, die israelische Gesellschaft ist nicht nur soziologisch, sondern sogar territorial gespalten.
Ja, da kann ich eigentlich super einhaken, vielleicht auf anekdotische Art und Weise erstmal sozusagen mit ein paar Schilderungen dessen, was ich da Anfang März primär tatsächlich in Jerusalem erlebt habe. Also da würde ich jetzt erstmal den Fokus drauf richten, weil mir ist in ein Gespräch in Erinnerung geblieben, das ich in der City of David geführt habe, also in Ost-Jerusalem kann man sagen. Dort haben wir also eine Art Lichtshow besucht, wo in Kurzfassung und etwas verknappt die Geschichte König Davids und sozusagen seinen heldenhaften Einsatz für den Wiederaufbau des zerstörten Jerusalems dargestellt wurde. Und die Leute, die dort gearbeitet haben, da war ein sehr junger Mann von 17 Jahren, der hielt uns zu Recht für Touristen und sagte, ja, ich muss euch mal eine Geschichte erzählen oder ich muss euch mal einen wichtigen Fakt mitteilen. Und der Fakt besteht darin, die Araber sind alle wild gewordene Terroristen und bringen Juden um. Und das würde umgekehrt niemals passieren. Und ich meine, sozusagen, also er hat es ganz klar zugespitzt und hat sozusagen gesagt, also im Grunde eigentlich eine rassistische, ethnisierende Aussage getätigt, nicht? Das ist jetzt einfach nur ein Mini-Fragment, das ich aus meiner kleinen Touri-Geschichte jetzt hier mitteile, aber das ist mir mehrmals begegnet tatsächlich im Laufe des Aufenthalts. Also das ist ja auch etwas, was nicht vollständig neu ist in Israel, ne? Also ein gewisses Ressentiment auch gegen Araber, also in dieser Ausdrucksweise. Aber ich habe schon den Eindruck, da ich zweimal vorher, 2020 und 2016 auch schon mal da war, dass sich das doch noch ein bisschen präsenter darstellt in so alltäglichen Gesprächen, in Kneipen und so weiter. Und es drückt sich ja auch in den Statistiken aus, was sozusagen die Wahlumfragen bei jüngeren Wählern in Jerusalem insbesondere angeht. Da mache ich da erstmal einen Punkt.
Ja. Und oder sagen wir mal gleich, weil wir das mit der von Nathan Snyder sogenannten territorialen Spaltung auch hatten. Und du sozusagen dort jetzt aus dem einen Territorium berichtest. Ja. Wie ist das in dem anderen Territorium gewesen?
Also, dass das jetzt in Ost-Jerusalem stattgefunden hat, würde ich sagen, ist eher zufällig gewesen. Also, was ich auf jeden Fall mitteilen kann, ist, ich weiß ja nicht, wie sehr unsere HörerInnen informiert sind über die verschiedenen Viertel der Stadt. Also es gibt ja das orthodoxe Viertel, Mea Shearim, unweit der Innenstadt, unweit der Jaffa Street. Und wenn man sich dort in der Nähe bewegt, kann man auch öfter dem einen oder anderen Gespräch lauschen, sozusagen, dass sich doch, also wo der Begriff konservativ wahrscheinlich noch eine sehr höfliche Umschreibung wäre für die politische Richtung, in der man sich da gerade bewegt, sozusagen. Gut, ich meine, die Orthodoxie hat ja als Minderheit von circa 12-15%, glaube ich, im Augenblick in Israel ungefähr. Natürlich auch schon in vergangenen Zeiten sich dort teilweise nicht hinterm Berg gehalten, sozusagen mit rassistischen, ethnisierenden Statements. Aber es hat natürlich eine andere Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen, dadurch, dass Netanyahu, wie ja wahrscheinlich viele von den Zuhörenden wissen, jetzt auch aufgrund seiner Angst, aufgrund der Korruptionsvorwürfe, die immer massiver sind und die recht konkret sind, weil er nicht ins Gefängnis will, hat er ja diese Koalition eingegangen, sozusagen mit den auch orthodoxen Parteien und teilweise rechtsextremen Parteien. Und dadurch bekommt natürlich diese Position eine ganz andere Präsenz, als sie das noch vor 3, 5 oder gar 10 Jahren in Israel hatte.
Das geht ja so weit, dass die Regierung an mindestens 2 Stellen mit offen rechtsradikalen Ministern besetzt worden ist. Ne?
Ja.
Und das bildet den Gegenstand ganz großer Demonstrationen seit Wochen. Jeden Sonntag, glaube ich.
Samstags, also Samstagabend ist es immer unmittelbar nach Ende des Schabbats.
Ah, okay.
Damit alle mitdemonstrieren können, auch diejenigen, die den Schabbat streng leben.
Das erste große Gesetzesvorhaben ist, die Gewaltentrennung einzuschränken. Ne? Damit, und das ist, macht so ein bisschen, kann man das wirklich glauben, so, dass damit der Zugriff auf Netanyahu und eine mögliche Verurteilung mindestens erschwert wird, ne?
Definitiv. Also das ist taktisch, wenn man so möchte, natürlich aus Netanyahus Perspektive durchaus nachvollziehbar, diese Strategie, weil sie sozusagen seine Hoffnung darauf nicht in den Knast zu müssen, salopp gesagt, doch deutlich weniger abwegig erscheinen lässt. Gleichzeitig ist der Druck ja gerade so massiv von den Straßen, wie du gerade auch beschrieben hast, dass niemand genau prophetisch vorhersagen kann, wie die Sache ausgeht. Aber kann gut sein, dass seine gewachsenen Hoffnungen letztendlich dann trotzdem unbegründet bleiben.
Sogar der Staatspräsident hat dazu aufgefordert, diese Gesetzeseinschränkung dieser Gesetzesveränderung mit Widerstand entgegenzutreten.
Ja, dazu habe ich gerade ein Zitat. Vielleicht kann ich das kurz bringen. Klar. Also aus einem Artikel, den ich sowieso sehr empfehlen kann, von einer gewissen Gisela Dax, die in der Neuen Züricher Zeitung vor 2 Wochen einen längeren Text geschrieben hat über die aktuelle Situation in Israel. Dort zitiert sie Herzog mit den Worten: Das Gesetzespaket muss verschwinden, es ist falsch, es ist unterdrückerisch, es untergräbt unsere demokratischen Grundlagen und deshalb muss es durch einen anderen Plan ersetzt werden, einen, der Konsens hat, und zwar sofort. Israel steht vor dem Abgrund. Ja. Zitat Ende, Herzog.
Ja, dieser Satz, ne, der ist mir auch noch, wo du ihn jetzt gerade zitierst, der ging mir auch so richtig durch. So, weil wenn der Staatspräsident das sagt, Israel steht vor dem Abgrund, dann stellen sich ja ungeheuer weitreichende Fragen auch.
Ja, man kann sich halt auf jeden Fall fragen, was bringt ihn dazu, sozusagen solche Statements öffentlich zu bekunden, weil nicht ganz fern liegt ja auch die Annahme, dass solche Statements die Debatte jetzt auf jeden Fall nicht besänftigen, sondern eher weiter zuspitzen. Und das ist auch genau das, was wir eigentlich in den letzten 2 bis 2,5, 3 Wochen erleben können. Also die Demonstrationen werden nicht kleiner, sondern tendenziell noch größer. Und ja, die Debatte wird auch zunehmend kontroverser geführt, um es diplomatisch auszudrücken.
Ja. Bist du auf einer dieser Demonstrationen gewesen?
Ja, ich war auf einer Demo und zwar, muss mal kurz nachrechnen, 1., 2., 3., 4., es war der 4. März, genau, am 4. März war ich in Tel Aviv auf einer sehr großen Demonstration mit sehr reizenden israelischen Gastgebern, die uns so ein bisschen was erzählt haben über die Zusammensetzung der Demos. Und ich glaube, der für mich prägendste Teil dieses Besuchs war tatsächlich zu sehen, dass auch Likud-Anhänger dort waren, und zwar in nicht geringer Zahl, oder sagen wir vorsichtiger, nicht Likud-Anhänger, sondern Leute, die Likud mehrmals in ihrem Leben gewählt haben und die vielleicht auch aus traditionellen Likud-Wählerfamilien kommen. Und dass die sozusagen sinngemäß auf der Demo gesagt haben, ja, wir haben dich gewählt, aber jetzt platzt uns auch endgültig der Kragen. Und es gibt auch, nebenbei bemerkt, wenn ich die kurze Abschweifung noch machen kann, auch mehrere Weggefährten und Weggefährtinnen Netanjahus, die sich auch öffentlich gegen ihn geäußert haben. Also der Wind kommt sozusagen nicht nur aus dem gegenüberliegenden linksliberalen oder gar linkssozialistischen Flügel, sondern auch sozusagen aus der unmittelbar eigenen politischen Partei und Umgebung. Ne? Ja. Und die demonstrieren halt auf der Demo zusammen mit Leuten, die Plakate hochhalten wie Look the Occupation in the Eye, also eine Parole, die man jetzt nicht unbedingt beim Likud vermuten würde. Und beide eint halt die Verzweiflung und die Wut über die derzeitige Regierungskonstellation und die drohende Entdemokratisierung, und beide tragen eine Israel-Flagge und demonstrieren, man könnte jetzt zugespitzt gesagt, Hand in Hand und legen die anderen Konflikte, die man sonst so miteinander hat, für diese Demo erstmal beiseite.
Ja.
Etwas sehr Bemerkenswertes.
Finde ich auch, ne? Sehr beeindruckend auch. Auch nochmal in der Schilderung, nicht nur von den Fernsehbildern her oder im Internet. Wenn dort, ich meine, das sieht, wenn man die Bilder sieht, so danach aus, dass mindestens jede 5. Person mit einer Israel-Fahne dann auch auf der Demo ist.
Absolut keine Übertreibung.
Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das das jüdische Symbol in dieser Demonstration oder ist das das nationale Symbol?
Interessante Frage. Ich würde sagen, es ist primär doch, wenn das die Alternative ist, ein nationales Symbol, in dem Sinne, dass man sagt, wir sind israelische PatriotInnen, okay, sozusagen, und unser Patriotismus verpflichtet uns sozusagen, weil dieser Patriotismus nicht zuletzt darin besteht, dass wir stolz auf eine demokratische Tradition sind, die seit 48 existiert, der verpflichtet uns dazu, mit dieser Flagge auf die Straße zu gehen und für die vergangene demokratische Tradition und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung einzustehen. Es ist natürlich schwierig, das jetzt gegeneinander zu stellen, weil ich meine, es ist ja ein jüdischer Staat, bekanntlichermaßen. Ja. Israel. Insofern spielt sicherlich für viele, je nach Strenge der Glaubensausübung, das auch eine Rolle. Aber es scheint mir nicht das Primäre zu sein bei diesen Demonstrationen, sondern hier ist es was explizit Politisches. Es geht um die Frage der Demokratie. Und das lässt sich natürlich nicht streng trennen, ja, von Fragen zum Beispiel dessen, wie geht man mit Ultraorthodoxen um und wie interpretieren die Demokratie? Also das hat natürlich diesen Rattenschwanz. Aha, ne? Aber ja, wenn ich das jetzt mit einer klaren Antwort beantworten sollte, wäre es dann sozusagen das patriotisch-nationale Symbol.
Ja. Verfassungspatriotismus.
Sozusagen.
Fällt mir spontan.
Wobei man da natürlich sagen muss, Israel hat keine Verfassung.
Okay.
Ist etwas, was ich auch lange Zeit nicht wusste.
Das wusste ich auch nicht.
Ich habe es ehrlich gesagt auch erst bei diesem Aufenthalt realisiert, weil wir mehrere Leute dort getroffen haben auf diesen Demos, die Stände hatten und gesagt haben, wir brauchen eine Verfassung. Mhm. Also weil eine Verfassung uns ermöglichen würde, genau, dass solche Entdemokratisierungstendenzen viel frühzeitiger schon unterbunden werden können, wie wir sie gerade bemerken. Also vielleicht kann ich dazu noch anfügen, wir haben auch die Knesset besucht, wo wir eine hervorragende Führung durch die Knesset bekommen haben.
Das und Parlament.
Das Parlament, ganz recht, das israelische Parlament. Und dort wurde uns auch mitgeteilt, dass sozusagen das Teil der israelisch-demokratischen Tradition ist, dass man ganz bewusst sich gegen eine Verfassung entschieden hat und gesagt hat, so, dass sozusagen das engt uns schon in gewisser Weise in unserem demokratischen Verständnis zu sehr ein und in der Möglichkeit zu verändern und diese stetig, Entschuldigung, sich transformierende, im Fluss befindende Gesellschaft braucht das gar nicht. Mhm. Aber da mehren sich jetzt sozusagen vor allen Dingen von dem liberal-demokratischen Lager die Stimmen, die sagen, nee, doch, es ist Zeit für eine Verfassung jetzt. Mhm.
Total interessant für mich, weil ich mir tatsächlich immer die Frage gestellt habe, ohne zu wissen, dass es keine Verfassung gibt, warum lässt sich diese Verfassung mit einem einfachen Parlamentsbeschluss aushebeln?
Genau, dazu, damit wäre die Frage beantwortet.
Dazu ja noch mit einfacher Mehrheit offenbar, ne? Spannend.
Genau, es gibt keine auszuhebelnde Verfassung in dem Sinne. Deswegen sind solche drastischen Veränderungen, wie sie sich gerade zu vollziehen drohen, überhaupt möglich.
Ja. Und so ein Ministerpräsident kann so locker auf die Idee kommen, dass er das mal so einfach durchziehen kann, indem er eine dementsprechend geeignete Koalition gebildet hat.
Exakt.
Krass. Abgefahren. Wobei der andere Gedanke, den du genannt hast, ne? Nämlich dieser urdemokratische Gedanke, die Gesellschaft ist ständig in der Veränderung, im Prozess sozusagen, und eine Verfassung würde diese Prozesse undemokratisch verengen, ja auch ein total spannender Punkt ist.
Definitiv. Kann ich nur unterschreiben. Also ich fand auch die Begründung sozusagen nicht unplausibel. Aber man muss sich natürlich auch klar machen, eine solche Koalition, wie sie jetzt derzeit in Israel an der Macht ist, ohne jetzt mich ja als Experte für israelische Geschichte oder Ähnliches zu sehen, ich glaube, die hätte man auch sehr, sehr lange überhaupt nicht für möglich gehalten, tatsächlich.
Ja.
Einfach aufgrund der radikalen politischen Differenzen, die man ja, man kann auch sagen, bis vor wenigen Jahren eigentlich noch für selbstverständlich und für unüberbrückbar gehalten hat. Also man könnte sagen, diese spezifische Konstellation, die wir jetzt haben, begründet durch Netanjahus Machtmissbrauch, den es aller Wahrscheinlichkeit in mehrfacher Hinsicht gegeben hat, die hat man nicht antizipiert.
Mhm. Krass. Ja, ein bisschen vielleicht zurück. Also du hattest ja schon einen Punkt genannt, über die Breite dieser der Zusammensetzung dieser Demonstrationen, indem du nochmal hervorgehoben hast, dass viele AnhängerInnen Likuds auch dabei sind. Wie sieht das mit anderen Blöcken oder Formationen der Gesellschaft aus in ihrer Beteiligung dort?
Ja, man kann im Grunde sagen, alle sind beteiligt, außer explizit ultraorthodoxen Parteien, wie zum Beispiel der Schas-Partei. Also die habe ich jetzt nicht ausmachen können, aber ansonsten sind sozusagen von Likud bis zum Linksextremismus, auch wenn solche Begriffe in Israel immer was anderes bedeuten als hier, also links, rechts. Dieses Schema gibt es mit gutem Grund, aber es bedeutet in Israel, würde ich sagen, nochmal was anderes als in Westeuropa. Mhm. Ja. Aber sonst sind sozusagen alle dabei.
Mhm.
Also zumindest in Teilen.
Ja.
Ne? Weil man muss sich natürlich auch klar machen, in Tel Aviv sind im Augenblick jeden Samstag mehr als 100.000 Menschen auf der Straße und Israel ist ein relativ bevölkerungsarmes Land. Das würde in Berlin bedeuten, auf deutsche Verhältnisse übertragen, dass weit über 1 Million Bundesbürger auf die Straße gingen. Das heißt, das zeigt ja die Dimension schon ganz gut auf.
Ja. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, links, rechts stellt sich anders dar als in Europa beispielsweise. Gibt es oder sind dir Linksradikale in Anführungsstrichen jetzt auch mit unserem Verständnis Gruppen begegnet?
Also persönlich habe ich jetzt mit niemandem gesprochen aus dem Spektrum, sage ich mal, aber ja, ich habe halt so einen kleinen Block gesehen auf der Demo von Leuten, die so Sticker verteilt haben, wo eben der von mir erwähnte Spruch "Look the occupation in the eye" sowohl auf Hebräisch wie in lateinischer Schrift abgedruckt war und auf Arabisch natürlich auch. Ja. Und das sind sozusagen die linken Antizionisten in Israel, ne? Die sind teilweise parteilich, aber teilweise auch einfach außerparlamentarisch organisiert. Ne? Mhm. Und ja, das ist natürlich eine interessante politische Konstellation, die man sich immer wieder klar machen muss, finde ich, wenn man nach Israel kommt, weil ich habe eigentlich bei jedem Besuch diese Erfahrung gemacht, wenn ich mit, ja, wie soll ich sagen, sehr regierungskritischen Linksliberalen oder auch Linksradikalen in Israel gesprochen habe, dass die sozusagen viel freier natürlich sozusagen diese Art von, wir müssen hier aber auch ordentlich mal Dampf machen und sozusagen den Rassismus angreifen, vielleicht unbefangener über sowas sprechen, als man das aus einer westeuropäischen Perspektive auch mit gutem Grund, finde ich, tut. Also ich würde auch gar nicht dafür plädieren, es sollte hier jetzt sozusagen eine Kursänderung diesbezüglich geben, sondern ich finde, es darf gerne auch bei der Zurückhaltung bleiben.
Ja, mit anderen Worten, Deutschland halt's Maul.
Ja, von mir
aus. Mit anderen Worten. Ja. Was aber, wie gesagt, nicht heißt, sich nicht mit der Situation zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Ja.
Deswegen fand ich das auch eine super coole Möglichkeit, mit dir als jemand, der gerade von dort zurückgekommen ist und der einen wachen Blick über Jahre darauf hat, hier in der Sendung sprechen zu können.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Also vielleicht kann ich auch zu dieser Links-Rechts-Frage noch eine Sache sagen. Also es ist, um vielleicht ein Beispiel dafür zu geben. Also es gibt die Gruppe der äthiopischstämmigen Juden in Israel. Das ist jetzt keine sehr große Gruppe, quantitativ. Aber das ist zum Beispiel ganz interessant. Unglaublich viele von denen, ich weiß nicht, ob das fürs Jahr 2023 und die jetzigen Statistiken noch gilt, aber über viele Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg, haben die auch zu einem sehr, sehr großen Anteil Likud gewählt. Was einen erstmal überraschen könnte, da es eigentlich eine Tradition gibt, noch aus den 50er, 60er Jahren her, eng mit der damaligen Avoda, also sozusagen linkssozialdemokratischen Partei, zusammenzuarbeiten und die von denen auch viel, es eine enge Kooperation gab, aber heute sagen sozusagen viele äthiopischstämmige Juden aus dieser Tradition, es hätte einen Verrat gegeben von der Partei Avoda an ihnen und sozusagen viele ihrer sozialen Wünsche seien bis heute unerfüllt geblieben. Sozusagen umverteilungsmäßig, wenn man so möchte. Und deswegen würde man jetzt in gewisser Weise auch aus Protest Likud wählen, als Rache an dem, was ihrer Vorgänger, Väter- und Müttergeneration angetan wurde. Ja. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel sozusagen. Das sind Leute, die man nicht, also nach unseren westeuropäischen Kategorien bestimmt nicht als Rechte oder gar mehr bezeichnen würde, die aber trotzdem de facto eine rechte Partei wählen. Vielleicht zeigt das die Komplexität ganz gut, so ein Beispiel. Ja, okay, dazu könnte ich noch was sagen. Ja, vielleicht noch ein Ding. Also die Gewerkschaften in Israel sind da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, weil mir fällt da gerade so ein Zitat ein aus einem Artikel, den ich kürzlich sozusagen auch in Vorbereitung auf die Sendung nochmal gelesen habe, weil Gewerkschaften würde man ja jetzt auch traditionellerweise jetzt auf deutsche Kategorien übertragen, nicht unbedingt, nicht unterstellen, dass sie in der Mehrheit CDU wählen, aber das Interessante ist, genauso ist es in Israel. Also ja. Es gibt Leute, die sich sozusagen massiv für Arbeitnehmerrechte etc. pp. Stark machen, das auch beruflich betreiben als Gewerkschaftler und trotzdem Likud wählen. Also so verwickelt ist die Gemengelage in der israelischen
Wobei,
Demokratie.
Wobei, mir fallen da die heute gar nicht mehr so öffentlich präsenten CDU-Sozialausschüsse ein. Mhm. Also auch in Deutschland gibt es so eine konservativ-christliche Tradition. Also nicht auch, weil christlich passt natürlich schon wieder nicht in dem Kontext. Die sich bei den Konservativen mit ihren sozialen Forderungen aufgehoben fühlen. Und das, da muss man ja nur in die jüngere Vergangenheit gucken, mit Hartz IV und solchen Entwicklungen durchaus auch begründen können. Ne? Aber das ist
kein Widerspruch von mir an der Stelle. Ja, wie gesagt, ich will den Vergleich mit Westeuropa oder gar Deutschland auch nicht über sozusagen.
Es ist nur,
um es irgendwie fassbar zu machen.
Genau, halt, ne? Wir kommen immer aus unseren Schemas des politischen Denkens und müssen auch dann erstmal verstanden haben, nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen der Welt, passen diese Schemas halt so gar nicht.
Ganz oft passen die nicht. Ja genau.
Punkt. Erstmal ein Punkt, aber zwischendurch, als du noch bevor du vom Likud auf den Demonstrationen gesprochen hast, aber von der breiten Aufgestelltheit und dem Kontrast zu zum Beispiel Gesprächen, die du in Jerusalem und Beobachtungen dort gehabt und geführt hast, ich habe den Titel nicht präsent, aber ist mir ein Buch von Mirna Funk eingefallen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du Mirna Funk ist eine, glaube ich, in Berlin lebende jüdische Autorin, die einen Roman geschrieben hat über die Identitätskonflikte als Jüdin in Deutschland, wenn man das so fassen kann und darf. Um dann in Israel als Hoffnung erfahren zu haben durch das Eintauchen in verschiedene Teile und gesellschaftliche Sphären des Landes, dass sie sich fortsetzen auf eine andere Weise. Nämlich, und das passt mit den Beschreibungen von Nathan Snyder so zusammen. Ne? Mhm. Und neben dem, dass ein solches Lesen immer wieder die Frage aufwirft, wie können wir als Linke in Deutschland solidarisch sein? Welche Praxis, welche Veränderungen zu einer Praxis, welche Beiträge und so weiter können wir leisten? Neben dem hat dieses Buch bei mir ausgelöst, nochmal tiefer in so eine komplette Zerrissenheit einzutauchen und in dem, was du an der Größe und an der Vielfalt der Demonstrationen geschildert hast, gleichzeitig so eine Hoffnung zu spüren, das wäre ein Moment der Aufhebung einer solchen Zerrissenheit.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du damit...
Doch, ich glaube schon. Ja, das heißt, du meinst, das ist sozusagen auch etwas Hoffnungsstiftendes vielleicht sozusagen, diese Demonstrationen, die wir gerade erleben.
Ja.
Ja, also wenn ich das richtig so verstanden habe, dann würde ich das absolut bejahen, ja, definitiv. Also ich würde sagen, es ist sowieso eine Stärke, auch schon weit vor der Zuspitzung sozusagen der derzeitigen Verhältnisse war das so, es ist sowieso eine Stärke der israelischen Demokratie, also diese interessante, es gibt eine interessante Paradoxie, die, ich sag mal, für Deutsche erstmal vielleicht ein bisschen fremdartig wirken kann, nämlich, also man haut sich teilweise verbal extrem doll die Köpfe ein in der Knesset und auch überhaupt in den Medien, also es herrscht ein schrofferer Ton, würde ich sagen, als in Deutschland sowieso, aber auch als in anderen westeuropäischen Ländern.
Beim Lesen der Presse von dort nehme ich das auch immer wahr, ne?
Genau,
kein Blatt vor dem Mund.
Diejenigen, die nicht richtig beleidigen können, die gehen unter, sozusagen, in dem Strudel, nicht? Und das ist sozusagen Teil der alltäglichen Praxis. Trotzdem heißt das aber nicht unbedingt, dass man dann, das hat jemand so wunderbar beschrieben, den wir dort besucht haben in Jerusalem, ein Freund, der hat gesagt, das ist trotzdem nicht so, dass die Leute dann beleidigt sind, also da habe ich gleich auch noch einen deutschen Vergleich dazu, aber und sagen so, ja, okay, du hast mich jetzt hier nicht nett behandelt, jetzt rede ich nicht mehr mit dir und sozusagen grenze mich von dir als Nicht-Parteigenosse ab, sondern es wird trotzdem weiter diskutiert und am nächsten Tag geht's weiter. Und das finde ich, also mir ist das persönlich ganz sympathisch, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das sozusagen, auch um auf deine Frage vielleicht noch ein bisschen expliziter zu antworten, dass das vielleicht eine Art Grundvoraussetzung dafür ist, dass diese Versöhnung auf jeden Fall sozusagen immer so oben drüber präsent bleibt als Möglichkeit, gerade in der Schroffheit der Auseinandersetzung. Klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber so würde ich das beschreiben.
Ja. Jetzt muss ich schon wieder einen Autor, Manes Sperber.
Den kenne ich.
Ja, und Manes Sperber hat an irgendeiner Stelle genau für solche Auseinandersetzungen, die dort allerdings auch noch einen religiösen Bezug hatten, gesagt, eine solche Auseinandersetzung würde für ihn die Stärke seiner Religion ausmachen. Ja. Als quasi atheistischer religiöser Mensch, sage ich mal, kommt er zu einer solchen Formulierung in seiner Biografie an irgendeiner Stelle.
Sehr interessant.
Ja. Fand ich auch total spannend.
Meinst du dieses wie eine Träne im Ozean?
Nee, das war in seiner Biografie, aber von ihm kommt der Roman, ne? Wie eine Träne auf dem Ozean.
Ja. Aha. Wie heißt das Buch, auf das du dich beziehst?
Seine Biografie. Also die Biografie hat drei Teile, ich kann die gleich mal raussuchen, die tatsächlich jeweils einen unterschiedlichen Buchtitel tragen. Einer dieser Buchtitel bezieht sich auf eine Situation, wo er aufwächst in einem Chapel in Galizien und er dort als Kind wahrnimmt, dass der Wasserträger, der bringt das Wasser aus einem Brunnen in die Häuser und wird dafür bezahlt und hat eine elendig knechtende Arbeit zu verrichten. Ich suche das gleich mal raus, dann finde ich die Titel. Ich habe zwischendurch mal den Titel des Romans von Mirna Funk rausgesucht, Winternähe. Würde ich sehr empfehlen, hier auch über den Sender. Eine sehr starke Literatur, die eine linke Öffentlichkeit so sehr gerne erreichen sollte.
Ja, also ich finde, würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du gerade von Manes Sperber zitiert hast, weil ich glaube, das passt einfach hervorragend dazu. Also so wie du zu Recht gesagt hast, Manes Sperber war selbst kein gläubiger Jude, sondern doch explizit Atheist, hat aber hier sozusagen eine Sympathie bekundet für eine bestimmte, wie soll man sagen, Form des Streits oder so, oder des Miteinander sich ins Begeben setzens.
Ja, auch der individuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzung und Positionierung. So.
Ja, und so könnte man das tatsächlich auf die israelische Gesellschaft meines Erachtens auch ein bisschen übertragen, weil Israel ist ja die ganze Zeit in dieser Spannung, ein säkularer Staat zu sein, aber bestimmte Elemente sozusagen der jüdischen Tradition, könnte man sagen, spielen auch in der Art, wie man demokratisch miteinander umgeht, immer noch eine Rolle. Also das ist sozusagen die interessante Spannung. Viele von denen leben jetzt nicht das Judentum in einer strikten Auslegung der altehrwürdigen Glaubensgesetze, ja. Mhm. Aber subkutan sozusagen ist etwas auf jeden Fall in jeder Auseinandersetzung doch präsent. Ja. Und vielleicht passt das ja ganz gut, diese Analogie tatsächlich, ja. Ja. Also, mhm. Ah ja, da ist es doch. Wie eine Träne im Ozean ist der Übertitel aller drei Bände. Ne?
Nee. Der Roman Wie eine Träne auf dem Ozean ist sein großes Werk, über das wir, wenn wir die Zeit haben, vielleicht auch noch kurz sprechen können gleich. Aber später, glaube ich, hat er dann seine Biografie in drei Bänden im Laufe, glaube ich, von so 20 Jahren veröffentlicht. Genau, und der Band, den ich gerade anzitiert hatte, ist der erste Band, der seine Kindheit bis nach Wien beschreibt, wo er auf der Flucht im Ersten Weltkrieg ankommt und dort übrigens als Jugendlicher noch nicht mal, der war vielleicht 12 oder so, 10 oder 12, da wird ihm auf dem Nacken von hinten eine Zigarette auf dem Hals ausgedrückt, ausgebrannt und verbunden mit einem judenhassenden Satz. Und das war seine erste große, tiefgehende biografische Prägung des Erlebens des westeuropäischen Antisemitismus. Und das Buch, was ich gerade anzitiert habe, der erste Teil seiner Biografie, der heißt Die Wasserträger Gottes.
Ja.
Und das bezieht er auf die Situation, wie er als Kind diesen Wasserträger erlebt hat in der Geknechtetheit seiner Arbeit. Die weiteren Teile der Biografie heißen übrigens die vergebliche Warnung und bis man mir die Scherben auf die Augen legt. Diese drei Bücher zufällig mehr oder weniger habe ich vor etwa 1 bis 2 Jahren gelesen. Im Übrigen auf Empfehlung unserer tollen Radiosendung Radio Popo, die das in 2 Sendungen verarbeitet und bearbeitet haben. Und die sich jetzt umbenennen in Radio Joyno Faber. Und Joyno Faber wiederum ist die Hauptfigur, die Romanfigur aus Ach. Wie eine Träne auf dem Ozean.
Ach, krass.
Und diese drei Bücher gelesen zu haben, eigentlich in der Zeit des Beginns des Ukraine-Kriegs, ist irgendwie auch richtig krass, weil man sieht gerade eine Wiederholung von Geschichte vor Augen. Ne? Aber das führt, glaube ich, zu weit weg jetzt auch. Wenn wir
könnten wir mal eine eigene Sendung zu machen vielleicht.
Auf eine Weise, also. Gerne, gerne.
Ja.
Auch wenn das, was sich in Israel gerade ereignet, ja auch weltgeschichtlich oder Teil eines weltgeschichtlichen Bruches wäre.
Zu sein vermutlich. Scheint.
Ja, zu sein scheint. Das ist vielleicht
und vielleicht auch ist.
Ja.
Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall keine Gegenrede gegen die These halten wollen. Mhm. Ich meine, wir hatten vorhin sozusagen relativ allgemein versucht, sozusagen nur anzutippen, dass die Schemata, in denen man aus einer sozusagen borniert westeuropäischen Perspektive zu denken gewohnt sind, auf viele Teile der Welt und die Krisen, die sich dort abspielen, nur sehr begrenzt, teilweise auch gar nicht sozusagen anlegen lassen. Mhm. Ja. Und insofern bin ich natürlich immer sozusagen ganz zögerlich, aus Gewohnheit zu sagen, okay, wir haben eine Krise der Demokratie in Europa, also die haben wir sicher auch, ne? Mhm. Und wir haben eine in Israel und die hängen miteinander zusammen. Das tun sie sicher auch, aber wahrscheinlich wäre es besonders lohnt, dann sozusagen im Einzelnen die Differenzen doch festzuhalten in dem Gemeinsamen sozusagen.
Wobei wir ja schon einige Differenzen, ich erinnere nur an die Passage vorhin mit der Verfassung, der Offenheit dieser Gesellschaft, der Bereitschaft zum politischen Streit und so, auf solche Momente haben wir ja bereits hingewiesen.
Das stimmt, ja.
Andererseits haben wir eine Eingebettetheit in eine komplexe, permanente Bedrohung seit Existenz und dem vorausgeht die Bedrohung der Juden und Jüdinnen weltweit, einschließlich der Vernichtung der Juden und Jüdinnen in Europa. Und es geht dem voraus, in allen Teilen der Welt eine geschichtliche Erfahrung immer wiederkehrender Pogrome gegen Juden und Jüdinnen. Hm. Auch das wird übrigens bei Manes Sperber sehr ausführlich beschrieben, sowohl im Subtext als auch im Text selber. Und wir haben eine aktuelle Situation der revolutionären Situation im Iran, mhm, und gleichzeitig durch Vermittlung Chinas ein neues Bündnis zwischen Iran und Saudi-Arabien. Der Iran tritt seit 1979 an mit der erklärten Absicht, Israel auslöschen zu wollen, und dafür nutzt dafür militarisierte Gruppen, nennen wir sie mal wie Hamas und Hisbollah, die davon sprechen, die Juden ins Meer treiben zu wollen, und verhohlene Vernichtungsdrohungen. Und auch der Anschlag kurz wohl vor deiner Zeit dann jetzt, mhm, an einer Synagoge mit mehreren Toten.
Ja, im Februar war das, ja.
Ist ja nichts anderes als antisemitischer Vernichtungswahn in praktizierter Umsetzung gewesen.
Ja.
All das haben wir zu berücksichtigen in einer weltpolitischen Situation, die sehr, sag ich auch mal, beängstigend ist.
Ja, es gab ja jetzt auch erst vor wenigen Tagen, das wäre jetzt nochmal eine spezifische Konstellation, ne? Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit den zwei Autofahrern, die im Westjordanland unterwegs waren und dann attackiert wurden, sozusagen, weil das Auto eine sichtbare Israel-Flagge sozusagen hinten dran hatte. Also auf jeden Fall, ich greife es jetzt nur raus, also man kann jetzt lange über die Motive dieser vermutlich einer rechtsradikalen israelischen Gruppierung anhängenden Leute mutmaßen. Man kann aber auf jeden Fall auch daran wieder ablesen, der Konflikt ist nach wie vor sehr präsent, auch im Alltagsleben in Jerusalem. Und wir waren da an Purim, was ein jüdisches Kostümfest ist, eines der wichtigsten Feste, kann man sogar sagen, des Jahres. Ja, also zumindest was die Ausführlichkeit der Vorbereitung angeht, auch unter der weniger strenggläubigen Bevölkerung. Also es machen sehr viele mit. Mhm. Und ich will nur sagen, trotz sozusagen dieser sehr festlichen und heiteren Stimmung, kann man natürlich in Israel nie, in Jerusalem vor allen Dingen, nie ganz vergessen, diese permanente Bedrohungslage aufgrund der permanenten Präsenz der IDF auf den Straßen.
Ja. Der Wahrnehmung der Bedrohungslage, ne?
Genau.
Ja, weil sonst wäre das ein bisschen missverständlich gerade.
Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen verhaspelt.
Nein, nicht verhaspelt, zu kurz. Auch das wäre ein spannender Punkt. Eine militarisierte Gesellschaft auf der einen Seite, die andererseits so explizit demokratisch streiten und sich auseinandersetzen kann.
Definitiv, ja.
Ich bin leider noch nie dort gewesen und das würde mich mega interessieren. Ich höre nur ab und zu oder ich lese auch in HRS oder so, dass selbstverständlich auch in der Armee, in der Form, wie wir das gehört haben, gestritten und sich auseinandergesetzt wird.
Ja, also vielleicht haben einige unserer HörerInnen das ja auch eh schon über die öffentlich-rechtlichen Medien oder wo auch immer mitbekommen, aber man sollte wahrscheinlich diese Anekdote doch nochmal erwähnen, weil sie so schlagend ist. Also es gab ja vor 3 Wochen die Situation, dass Netanyahu dringend einen Hubschrauber bekommen musste, um einen wichtigen Termin zu erreichen, und Leute seiner Armee sich kollektiv geweigert haben, ihn zu fliegen, sodass er sozusagen dann privat das irgendwie für sich organisieren musste, überhaupt einen Hubschrauberpiloten zu bekommen, weil tatsächlich sozusagen die Leute als Einheit gegen ihn gestanden haben und gesagt haben, ja, man könnte jetzt frei sozusagen das Kollektiv ausnahmsweise mal zitieren, wir gehen gerne zur IDF, wir wollen als israelische Patrioten diesen jüdischen Staat verteidigen, aber nicht das, was jetzt gerade an der Regierungsspitze passiert. Und das drückt sich sozusagen nicht nur in Demonstrationen aus, sondern auch in solchen Situationen, in denen sicher ein Netanjahu ganz doll merkt, dass sein Rückhalt massiv bröckelt.
Ja, sowas könnte man sich jetzt wieder aus so einer westlichen Perspektive bestenfalls für Frankreich vielleicht vorstellen mit der revolutionären Geschichte sozusagen.
Ja, aber für Deutschland eigentlich nicht. Nee, gut, hier ist auch die Situation eine andere politisch gerade, aber vollkommen undenkbar
eigentlich. Ja, deutsche Autorität gilt nach wie vor.
Ja, ja, also sozusagen du kannst Israel eine aus antisemitischen Gründen militarisierte Gesellschaft mit Fug und Recht nennen. Aber das ist eben das Interessante. Das sind nicht unbedingt autoritäre Charaktere, die dort in ihren Armeedienst leisten, sondern, ja, ich will sie jetzt auch nicht idealisieren, aber Individuen, die sozusagen, wenn es drauf ankommt, auch unpopuläre Entscheidungen treffen und sozusagen Widerstand leisten gegen das, was ihnen nicht passt. Ne?
Ja. Jo, spannend. Ich frage jetzt mal ganz platt, was hast du noch erlebt und gesehen? Viele Gespräche hast du ja schon einfließen lassen, ne?
Ja, ja. Also ja, was wäre noch zu erwähnen? Mal überlegen. Also was ich mir sehr nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, als wir in Tel Aviv waren, noch in den ersten Tagen, waren wir auf einer sozusagen vorgezogenen Purim-Party. Dieses Fest hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Und da bin ich einem Mann begegnet, ich habe es gar nicht unbedingt darauf angelegt, sozusagen politische Gespräche zu führen oder zu politisieren. Aber man gerät sozusagen mehr oder minder nach dem dritten Bier automatisch immer in diese Gespräche auch hinein, der mir so gesagt hat, ja, er sei mit schweren psychischen und physischen Schäden aus der Armee herausgekommen, hätte aber trotzdem zu diesem Entschluss nach wie vor überzeugt gestanden, dass es richtig gewesen sei, dort den Dienst zu leisten. Aber jetzt würde ihm sozusagen auch endgültig der Kragen platzen. Und das war, glaube ich, auch ein ehemaliger Likud-Anhänger. Der fällt mir gerade noch spontan ein. Mhm. So, und sonst, ja, also weitere interessante Erfahrung war auf jeden Fall der Kontakt auch mit der russischsprachigen Minderheit sozusagen. Also wir haben einen sehr netten Kneipenwirt in Tel Aviv kennengelernt, der uns von seinem bewegten Leben erzählt hat. Der war, glaube ich, so um die 70 Jahre alt ungefähr. Und der sozusagen, er hat uns nicht erzählt, wen er wählt, aber ich würde ihn sozusagen schon als, na sagen wir mal, Rechten, wie gesagt, diese Begriffe sind ein bisschen schwierig, ne? Ja. Und dieses Schemata, aber als Rechten bezeichnen und fand es trotzdem unglaublich erquicklich und inspirierend, mich mit dem über den Alltag in der Partymetropole Tel Aviv auszutauschen. Also was ich mit der Geschichte vielleicht auch ausdrücken möchte, ist, abgesehen davon, dass diese Schemata links-rechts anders funktionieren in Israel als in Deutschland, ist es eh für mich eine prägende Erinnerung gewesen, dass sozusagen sehr, sehr wenig Ressentiment auch diesmal wieder gegen Deutsche, weil wir haben ja keinen Hehl draus gemacht, dass wir aus Deutschland zu Besuch gekommen sind. Also eigentlich Ressentiments nicht existent waren und sozusagen politische Lager übergreifend respektvolle Gespräche auf Augenhöhe möglich waren. Und das halte ich nicht für selbstverständlich, weil auch wenn ich sozusagen jahrgangstechnisch natürlich nicht im Ruf stehen kann, aktiv am Nationalsozialismus teilgenommen zu haben, bin ich ja trotzdem Nachkomme sozusagen der Tätergeneration. Und es freut mich jedes Mal aufs Neue, dass sozusagen wir gewissermaßen in diesen lebendigen demokratischen Diskurs als Besucher gleich eingebunden werden, ohne dass man sich darum bemühen müsste. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ja. Und auch das ist ein Unterschied zu Deutschland. Ne? Man muss sich nur vor Augen halten, wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs antislawische Ressentiments en vogue geworden sind. Ne?
Ja, wir erinnern uns mit Schrecken an den Verbot des Verkaufs von russischem Wodka und russischen Opernsängerinnen, die in deutschen Opern nicht auftreten konnten und so. Ne? Ja. Auch nicht nur in Deutschland, auch anderswo, aber das halte ich für kein Ruhmesblatt. Um nicht zu sagen, für ausgesprochen bekloppt. Der Wodka kann nichts dafür.
Nee. Ja. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich gebe dir mal, ich muss nämlich mal schnell ins andere Studio laufen, weil ich keinen Überblick habe, wie das hier gerade weitergehen soll. Ich gebe dir mal Gelegenheit für ein paar abschließende Worte. Mich selber verabschiede ich schon mal.
Alles klar.
Bis zum Freitag. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, im Grunde kann ich das ja für mein Schlusswort einbauen. Wie soll es weitergehen? Ja, das weiß ich auch nicht ganz genau, wie es mit dem Programm hier jetzt im Sender weitergeht. Ich weiß nur eins. Für mich war es auf jeden Fall jetzt auch eine schöne Erfahrung, das mit euch hier im Radio teilen zu können, was ich dort in Tel Aviv und Jerusalem erlebt habe. Und ja, ich kann nur empfehlen tatsächlich, da Werner ja auch gesagt hat, er sei noch nicht selbst dort gewesen, auch mal hinzufliegen, sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist. Israel ist ja leider kein ganz günstiges Land, aber es ist definitiv eine Erfahrung, die ihr euer Leben lang nicht vergessen werdet. Und das meine ich nicht als Drohung. So okay, vielleicht einfach. Fahrt hin, am besten im März an Purim. Da wird viel gefeiert. Und Politisches schleicht sich, egal ob man es plant oder nicht, eh ein. Weil the facts are the facts. Um es etwas verunglückt zu sagen.
Vielen Dank, Jan. Ich bin schon wieder zurück. Okay. Die Nachfolgesendung ist am Start. Wir schalten um. Das Nachmittagsmagazin hört ihr am Freitag wieder. Und wir beide finden bestimmt nochmal Gelegenheit,
über Literatur und alles Weitere zu sprechen.
Genau, das hört sich sehr spannend an.
Ja.
Auf Wiederhören.
Eine schöne Woche und ja. Bis bald.
Sonnabend zum Rave nach Altona.
Genau.